Ja, das ist wirklich richtig gut, dass dieser Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Und deswegen wollen wir dich auch, unseren Gott und Vater, ganz klar und deutlich ansprechen, auch an diesem Abend in unserem Beten, und dir von Herzen dafür danken, dass wir jetzt miteinander diese Tage beginnen können und dass du in unserer Mitte bist. Wir bitten dich, dass du die Zeit segnest, die vor uns liegt. Auch schon gleich diesen ersten Abend. Wir bitten dich für jede Einzelne, die an dieser Frauenfreizeit teilnimmt, dass du ihr wohl tust, so wie das du dir in deiner Weisheit vorgenommen hast. Leib, Seele und Geist stärkend, wegweisend, aufbauend hier bist. Das ist unser Gebet. Und wir bitten dich, dass dein Wort bei uns ankommt und dass dein Heiliger Geist in diesen Tagen unter uns regiert. Danke, dass wir schon so oft das erlebt haben, dass du diese Tage nutzen kannst, unseren inneren geistlichen Menschen wohlzutun. Auch heute bitten wir dich darum. Danke, dass du nicht nur hier in unserem Raum bist, sondern auch in dem parallel laufenden Seminar und das ganze Haus hier auch an diesem Abend unter deinem Segen stehen kann. Wir ehren dich und preisen dich in unserer Mitte. Amen. Das ist ein richtig schönes Thema, was wir in diesen Tagen miteinander haben. Mit festem Boden unter den Füßen. Gott ist mein Fels. Es gibt so viel schöne Felsbibelstellen. Und es gibt eine ganze Reihe Personen, deren Leben und deren Bibelstellen, die von ihnen genannt ist, mit diesem Felsen in Verbindung gebracht werden kann. An deren Biografie man diesen Satz, Gott ist mein Fels, wunderschön erkennen kann, was das bedeutet und wie das sich darstellt. Und wir haben so ein paar Personen in den kommenden Tagen ja vor, uns ein bisschen genauer anzugucken, die alle irgendwie auch so eine Felsbibelstelle drauf haben. Das ist natürlich heute Abend zuallererst der Jakob. Der fängt zeitlich auch an. Das ist der allererste, mit dem die Bibel das Thema des Felsen in Verbindung bringt. Und heute Abend möchte ich Sie ein klein wenig mit hineinnehmen in diese Gedankengänge, die mit diesem Gott ist mein Fels zusammenhängen, weil man, denke ich, sehr schnell erkennen kann, dass gewisse Modellart an diesem Thema dran ist. Also bestimmte Grundmuster, die immer wieder auftauchen, wenn von Gott als dem Felsen die Rede ist. Und heute Abend den Jakob. Bei Jakob, da denke ich, darf ich bei ganz, ganz, ganz vielen von Ihnen ein gewisses Vorwissen voraussetzen. Es ist ja nun keine ganz unbekannte Figur in der Bibel, dieser Dritte in der Reihe. Abraham, Isaac, Jakob, dieser Patriarch, dieser Erzvater, der eine ganz besondere Geschichte gehabt hat. Nur zur Erinnerung, damit Sie das wieder wissen oder das Neue wieder auch für sich lesen können und wollen. Er war ja nun der mit seinem Bruder Esau in einer ganz eigenartigen Rivalität in dieser Familie zusammengestanden ist. Er war der sich an dem Erstgeburtsrecht seines Bruders da auf eine, sagen wir, nicht ganz koscher Art und Weise beteiligt hat. Es war der dann fliehen musste, der 20 Jahre lang bei der Verwandtschaft weit entfernt deponiert war. Es war der nicht nur eine, sondern 4 Frauen dort hatte und mit diesen 4 Frauen diese 12 berühmten Söhne, die nachher diese Gründungsväter des Volkes Israel waren. Er war der nach 20 Jahren zurückkam und dann seinem Bruder Esau begegnen musste, davor aber eine eindrückliche Begegnung hatte mit seinem Gott am Pniel. Und dort den neuen Namen bekam. Er bekam einen völlig neuen Namen. Jakob heißt seitdem Israel und hat diesen Namen bekommen. Und das ist natürlich für uns etwas ganz Wesentliches, dass Gott ihm einen neuen Namen gegeben hat. Jakob ist der dann erleben musste, wie sein ganzer Familienverband in eine unglaublich schiefe Ebene hineinkommt, insbesondere durch den Sohn Nummer 11, durch den Josef. Dieser Josef, der aus Neid von seinen Brüdern verkauft wurde und er, der Jakob, der so große Hoffnungen auf Josef gesetzt hatte, davon ausgehen musste, für viele, viele Jahre davon ausgehen musste, dass dieser Sohn tot ist. Und dann erfahren muss und erfahren darf, sind ja 2 Seiten, dass seine Söhne ihn belogen haben und dass dieser Sohn, dass der Josef lebt und nicht nur einfach lebt, dass er da zum Vizepharao in Ägypten zwischen geworden ist und der gesamte Familienverband in dieser Hungersnot umsiedelt nach Ägypten. Und dann Jakob, dieser Patriarch, tatsächlich in Ägypten lebt, dort auch sein Lebensende erfährt, nach einer ganz besonderen Segnung für die beiden Söhne Ephraim und Manasse bei Josef eben dann einen großen Segen für alle 12 Söhne ausspricht. Und dieser Segen, in diesem Segen ganz am Ende seines Lebens, in 1. Mose 49, danach wird nur noch, in Anführungszeichen, vom Sterben des Jakob uns berichtet, in diesem Segen an die 12 Söhne, da taucht das auf mit dem Fels. Das war meine Rede bis dahin. Also, muss ihn nämlich zu 1. Mose 49 führen. Und in 1. Mose 49, da steht in vielen Bibeln darüber, Jakobs Segen über seine Söhne. Und dann werden die genannt Ruben und Simeon und Levi und Juda natürlich, ganz wichtig. Und Sebulon und Issachar und Dan und Gad und Asser und Naphtali. Und dann kommt sein Josef. Und Josef ja dann mit den beiden Söhnen Ephraim und Manasse, das war für ihn ja mit der wichtigste überhaupt. Und dann lesen wir in 1. Mose 49 ab Vers 22 einige Verse aus dem Josefs Segen. Josef wird wachsen. Er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dass die Zweige emporsteigen über die Mauer. Und wiewohl ihn die Schützen erzürnen und gegen kämpfen und ihn verfolgen, so bleibt doch sein Bogen fest und seine Arme und Hände stark durch die Hände des Mächtigen in Jakob, durch ihn, den Hirten und Fels Israels. Da ist es zum ersten Mal. Der Fels Israels. Von deines Vaters Gott werde dir geholfen, von El Shaddai, also von dem Allmächtigen, seist du gesegnet. Da steht's drin. Der Fels Israels. Um Ihnen das zumindest zu sagen, und ich hoffe, ich schaffe nicht zu viel Verwirrung, bei vielen Stellen, die wir in den kommenden Tagen haben werden, steht wirklich Fels. Hier an dieser Stelle gebraucht das Hebräische eigentlich ein anderes Wort, was man eher normalerweise nur mit Stein übersetzt. Also eine Variation vom Thema. Nach dem Motto, Gott ist mein Stein, aber bei uns auch in deutschen Sprache ist, Gott ist mein Fels, obwohl es das gleiche Material ist, drückt es was anderes aus. Und deswegen hat natürlich Luther hier auch den Felsen genommen. Das Material ist es, das Harte, das Unbewegliche, das absolut Stabile, das natürlich komplett Verlässliche, das soll zum Ausdruck gebracht werden. Also hier ist von diesem Felsen, querstrich, von diesem Stein Israels die Rede und das ist sein Gott. Nachher kommt natürlich auch noch Mose, es kommt Hanna, es kommt Jesaja, es kommt David, die alle auch von diesem Felsen explizit geredet haben. Aber hier haben wir den ersten, bei dem in seiner Sprache in der Bibel das Bild vorkommt. Mein Gott ist ein Fels, er ist Israels Fels. Und wenn Sie jetzt das sich vor Augen führen und ein ganz klein wenig den Jakob sich vergegenwärtigen, dann entdecken Sie ganz schnell mit mir ein Grundmuster, ein Modell, wenn von einem Menschen die Rede ist, bei dem der Gedankengang aufkommt, Gott ist mein Fels. Bei Jakob findet sich nämlich als allererstes, wenn Sie rückblenden, diese eigenartige Doppelung, die Sie bei vielen Felskandidaten finden, dass er eine für uns nicht sympathische Seite hat. Das gehört mir dazu. Der Jakob ist nicht nur nett. Ganz viele Berichte in dem Leben des Jakob stehen wir daneben, schütteln den Kopf, finden das nicht gut, er verhält sich ungebührlich, er verhält sich lieblos, er verhält sich falsch, er verhält sich eigenwillig, er macht sich schuldig. Der Jakob ist in vielen Bereichen eine unsympathische Figur, wo wir uns eigentlich mit ihm nicht gerne identifizieren wollen und sagen, ich will sein wie Jakob, wenn Sie an die Esau-Geschichte denken. Auf gar keinen Fall. Ich will auch nicht sein wie Jakob, wenn Sie an die vielen Jahre bei Laban denken, wo er ihn auf eine eigenartige Weise hintergangen hat. Sie wollen auch nicht sagen, ich will sein wie Jakob, wenn Sie denken, wie er geflohen ist und mehr oder weniger abgehauen ist. Es gibt so ein paar Passagen im Leben des Jakob, wo Sie denken, nee, Also das ist jetzt nicht meine Leitfigur. Das heißt, sie erleben etwas, dass obwohl sie eine unsympathische Figur vor sich haben, obwohl sie, um es mal biblisch zu sagen, einen fehlerhaften Menschen vor sich haben, wo Dinge in seinem Leben gelaufen sind, die sind einfach nicht gut, er trotzdem die Erfahrung machen kann, Gott steht zu mir. Das ist der eine Aspekt. Die ganzen Felsbiografien, die wir haben werden, sind immer wieder Persönlichkeiten da, die in dem, was sie von den Persönlichkeiten wissen, nicht fehlerfrei sind. Und trotzdem erfahren sie, der lebendige Gott ist mein Fels. Er hat mich nicht hängen lassen, obwohl ich den und jenen Fehler, den und jenen Schaden gemacht habe und in meinem Leben nicht alles so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Das ist eine ganz wichtige erste Grunderfahrung, die ist für uns am Anfang schon dieser Freizeit extrem tröstlich. Wir haben es bei den Felskandidaten, die also Gott als ihren Felsen bezeichnen, nicht mit perfekten Menschen zu tun. Das Zweite, was in diesem Modell sofort deutlich wird, bei Jakob und allen anderen, ist, dass es eine Passage in seinem Leben gibt, und bei allen anderen auch, wo sie ein ganz starkes Mitleid mit der Person empfinden. Wo sie empfinden, das darf doch alles gar nicht wahr sein. Was muss denn dieser Mann noch aushalten? Was muss denn alles noch ertragen? Was mutet denn Gott diesem Mann auch noch zu? Das betrifft natürlich insbesondere, um einen Schwerpunkt zu setzen, bei dem Jakob diese lange Passage, wo er davon ausgehen muss, dass sein Sohn Josef ums Leben gekommen ist und sie als Leser der Texte daneben stehen und wissen, nein, ist er nicht. Und sie würden es gern dem Jakob sagen, weil sie sehen, wie dieser Mann leidet. Der kann gar nicht mehr leben. Das ist alles zusammengedrückt, alles eingesperrt. Über dem Tod dieses Sohnes vergehen Jahre, 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 Jahre. Und sie als Leser stehen daneben und sagen, mein Gott, das musst du ihm doch sagen. Du musst ihn da rausholen, du musst ihn befreien. Und plötzlich wird dieser Jakob, der leidende Jakob, für sie sehr sympathisch. Sie leiden mit ihm. Und das ist der zweite Teil. Diese Kandidaten, die Gott als ihren Fels bezeichnet haben, haben alle Passagen in ihrem Leben gehabt, wo sie nur kopfschüttelnd daneben stehen und sagen, mein Gott, was machst du denn mit dem? Das kannst du doch nicht tun. Das ist doch dein Patriarch. Das ist deine Glaubende, dein Glaubender. Das darfst du nicht, mein Gott. Und diese Mischung aus schuldhaft und diese Mischung aus belastet taucht bei allen auf, bei allen Biografien, die wir in diesen Tagen miteinander besprechen werden. Und ist das nicht schon extrem tröstlich heute Abend? Zu wissen, dass die ganzen Personen, die irgendwann dastehen, wie hier 1. Mose 49 am Ende der Jakob, zurückblicken, sagen, Gott ist mein Fels, Kandidaten waren, die zum einen keine reine Weste hatten, und die zum anderen Passagen in ihrem Leben hatten, wo sie Gott nicht verstanden haben und wo sie Gott auch nicht verstehen konnten über dem, was an ihrem Leben hineinlegt und ihnen zumutet. Und jetzt entdecken sie eben tatsächlich, dass Gott absolute Festigkeit in das Leben dieser Leute hineinbringt, obwohl sie belastet sind und obwohl sie schuldhaft sind. Woran hängt denn die Festigkeit, die Gott in das Leben eines Jakob hineinbringt, wenn sie nicht an seiner moralischen Integrität alleine liegt? Ganz bestimmt nicht. Und wenn sie nicht daran liegt, dass sein Leben nur locker und flockig war, woher kommt denn die Festigkeit in diesem Leben? Und da denken wir das Nächste. Die Festigkeit im Leben unserer Kandidaten dieser Woche hängt daran, dass sie Worte von Gott gesagt bekommen haben. Und diese Worte, die Gott ihnen gesagt hat, die haben sich für diese Person als absolut belastbar, felsenfest, absolut treu erwiesen. Bei einem Jakob möchte ich sie nur auf drei Worte kurz hinweisen. Das eine ist, dass seine Mutter, bevor die beiden Söhne geboren wurden, eine klare Aussage über die Priorität und die erste Stellung des Jakob bekommen hatte. Sie hat etwas gehört, das haben die auch thematisiert, die Eltern auch mit diesen Söhnen, glauben Sie es mir, dass Jakob nach der Wahl Gottes Nummer eins sein wird. Da konnte Jakob überhaupt nichts dafür. Dieses Wort, das vorgeburtlich über das Leben des Jakob gesprochen wurde, ein Wort der Wahl, galt die ganzen Jahrzehnte im Leben dieses Mannes. Durch Schuld und durch Tragik hindurch bestand die ganze Zeit dieses Wort. Später, viel später, kann der Apostel Paulus, als er über Jakob nachdenkt, im Römerbrief sagen, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Starker Satz. Das ist auch so ein Felsensatz. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Wenn ich Jakob will, dann ziehe ich das mit Jakob durch. Trotz seiner Schuld und trotz der Tragik. Ein Wort von Gott gegeben, das sich als tragfähig erweist. Oder denken Sie, als dieser Mann fliehen musste, weil er es komplett verbockt hat mit seinem Bruder Esau und die beiden nicht mehr zu Hause zusammen sein konnten und er Schuld auf sich geladen hatte. Und dann flieht er Richtung entfernter Verwandtschaft und ist in Bethel und dieser Nacht kommt doch der lebendige Gott, der Himmel geht auf, diese Leiter wird sichtbar, die Engel, die da rauf und rab gehen und Gott sagt ihm zu, ich werde mit dir sein. Du kannst dich darauf verlassen. Und ich werde dich auch hierher zurückbringen. Und dann marschiert er erstmal los. Und dann dauert das, sage und schreibe, 20 Jahre. 20 Jahre. Und tatsächlich nach 20 Jahren kommt der Jakob inzwischen mit 4 Frauen und 12 Kindern wieder zurück und steht wieder an der Stelle in Bethel und sagt, mein Gott, du hast Wort gehalten, du hast alles wahrgemacht, was du gesagt hast. Und die letzte Passage, die ich noch erinnern, Ihnen sagen möchte, ist, was ich schon angedeutet habe, als er auf der Rückkehr dann seinem Bruder Esau begegnen muss. Er muss seiner Vergangenheit ins Gesicht schauen, mit allem Schmerzhaften. Da sagt doch ihm Gott dann, du wirst gesegnet werden und du wirst fortan Israel heißen. Das heißt, niemand kann dir tatsächlich widerstehen. Der kämpfende Israel. Und tatsächlich, der Jakob bleibt stehen. Durch die ganzen Dramen der nächsten Jahrzehnte, inklusive Josef-Tragödie, steht dieser Patriarch. Er ist schwer zusammengequetscht. Seine Seele ist fast nicht mehr am Atmen. Aber er bleibt stehen, weil er Israel heißt. Das heißt, Gott kämpft für dich. Gott kämpft jetzt für dich. Das heißt, der Felscharakter, auf den wir Christen, jetzt neutestamentlich gesehen, uns bauen und stützen bei unserem Gott ist, dass er uns Worte gegeben hat und diese Worte haben sich als tragfähig erwiesen. Das ist für viele, für sie selbstverständlich. Das ist für noch nicht glaubende Menschen eigentlich ein bisschen verrückt. Denn gerade das mit den Worten Gottes und ist ja etwas, wo wir denken, wie, nur Worte, nur weil Gott was gesagt hat. Und Gott wird sagen, ich hab's gesagt, Gott. Das ist der riesengroße Unterschied. Der riesengroße Unterschied ist nicht nur, was gesagt wird, sondern wer es sagt. Und wenn Gott sagt, ich habe dich erwählt, wenn Gott sagt, ich bring dich von Bethel wieder zurück, wenn Gott sagt, ich nenne dich Israel, dann steht das. Und dann kann da nichts und niemand was machen. Was ist das für ein Gewicht? Dass das erprobt wird, dass es da Prägungen und Reifezeiten gibt, ja, das erkennen wir bei diesem Jakob auch. Aber als Summe, 1. Mose 49 ist die Summe, Als Summe seines Lebens hält dieser Mann fest. Gott ist Fels. Gott ist nicht wackelig. Gott ist nicht unbeständig. Gott ist nicht schmierig. Gott lässt mich nicht abrutschen. Gott ist absolut ein Fels. Auf dem kann man stehen. Und jetzt können Sie all Ihre Felsbilder, die ganze Metapher, durch alles durchdeklinieren. Wenn man wieder auf festen Grund kommt, was ist das gut? Heute Mittag habe ich eine klitzekleine Runde in unserem Wald gemacht und der Frost ist ja nur minimal, das heißt, es ist alles ziemlich siffig, was den Untergrund angeht. Und ich hörte schon diese eigenartigen Geräusche im Wald. Sie kennen diese Geräusche, wenn Reifen durchdrehen? Ja, wenn Reifen durchdrehen, dachte, oh, da läuft was nicht so, wie es laufen sollte. Und dann hat er das aber noch gerade geschafft mit seinem kleinen Land Rover, da mit seinem Holz, was er da oben drauf hatte, aus diesem Schlamm und dem Graben nochmal auf die geteerte Straße zu kommen. Und dann spürte man förmlich dem ganzen Auto ab, und vor allem dem Fahrer da drin, puh, das ist nochmal gut gegangen. Das ist nochmal gut gegangen, ja. Und dann war er auf festem Boden und dann ist er da abgedüst mit seinem Holz und war über die Maßen glücklich. Hätte aber auch anders ausgehen können. Auf festem Boden, auf Felsen stehen, das ist gut. Gott, unser Gott, ist ein Fels. Er lässt sich von unserem Versagen, er lässt sich durch Belastungsproben nicht davon abbringen, dass wir immer wieder und der Summe unseres Lebens dastehen und dastehen werden und bekennen werden, Gott ist mein Fels. Und vielleicht haben wir in diesen Tagen die Chance und die Chance, nicht nur biblische Personen hier kennenzulernen, die für uns wunderbare Vorbilder sind, sondern vielleicht hat die eine und andere auch ihre eigene Felsgeschichte schon zu erzählen, zu sagen, wo das heute schon Ihr Bekenntnis ist. Gott ist mein Fels. So habe ich es erlebt, so gehört es zu meinem Bekenntnis, so vertraue ich diesem Gott. Das kann dann denen helfen, die gerade vielleicht angefochten sind und denken, ich habe so viel falsch gemacht. Es ist so viel in meinem Leben nicht so gelaufen, wie es hätte sein sollen. Oder ich verstehe zurzeit nichts, aber auch überhaupt nichts, was dieser Gott macht oder was er nicht macht. Sich neu wieder auf diesen Felsen zu verlassen. Das in den Teilabschnitten und als Gesamtsumme Ihres und meines Lebens dasteht. Gott ist mein Fels. Ich habe festen Boden unter den Füßen. Mir geht es gut bei diesem Gott. Gott segne Sie in diesen Tagen ganz besonders mit diesem Thema. Ich bete. Jetzt wollen wir dir danken, Herr Jesus Christus und du Gott, unser Vater, dass du dich durch die ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende für dein Volk Israel und für deine Gemeinde und für eine unzählbare Schar von Millionen und Abermillionen Glaubenden, dich immer und immer und immer wieder als felsenfest erwiesen hast. Wir danken dir für diesen Grund, auf dem wir stehen dürfen. Und danken dir, dass wir in diesen Tagen dieses wunderschöne Thema vor unseren Augen sich entfalten kann. Und wir bitten dich, dass es zur Ermutigung wird, und zum Trost wird und zur festen Gründung wird, dass es nichts Festeres und nichts Gewisseres gibt als dich, unseren Gott. Wir beten dich an und geben dir, unserem Gott, die Ehre. Amen.